Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
Vorab ein kurzer Hinweis. In dem folgenden Kriminalhörspiel wird das Thema Suizid explizit und in fiktiv zugespitzter Form behandelt. Wer das Gefühl hat, sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten zum Beispiel die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0111 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website.
Die Straße glänzt eisglatt im Scheinwerferlicht. Er lenkt den Wagen an vereisten Feldern vorbei, vereinzelten Häusern und Höfen, die wie leuchtende Kammern in der Dunkelheit schweben. Die Stadt erlischt in seinem Kopf. Er fährt über die leere Kreuzung, lässt Straßenzüge und Häuser hinter sich. Zeile für Zeile verschwimmen die roten Backsteinhäuser, die Imbisse und Supermärkte, die Metzgerei und das Fitnessstudio, als er auf den verlassenen Parkplatz fährt. Es hat wieder angefangen zu schneien. Nur ein einziges Fenster im Gebäude ist erleuchtet. Im Rest herrscht Dunkelheit.
Keiner weiß. Krimi-Hörspiel von Susanna Mewe.
Er geht durch die mit Ankündigungszetteln beklebte Glastür, die tagsüber stets verschlossen gehalten wird. Geht in den Vorraum, wo es nach Kinderschweiß riecht, nach aufgeweichtem Keks und dem Muff feuchter Mäntel. Kleine quadratische Tische mit Weihnachtstellern stehen im Raum verteilt. Eine Frau kniet auf dem Boden, allein im kuchenverwüsteten Raum. Sie hat der Tür den Rücken zugewandt und sammelt weiße Flocken vom Boden auf, eine in Fetzen gerissene Serviette. Er überlegt, ob er sich räuspern oder doch lieber an den Türrahmen klopfen soll. Da wendet die Frau den Kopf. Sie richtet sich auf. Und einen Moment lang bleibt sein Blick hängen an ihrem Jeansrock, der gegen die schlanken Beine scheuert.
Entschuldigung.
Oh, kann ich etwas für Sie tun?
Ich bin der Vater von Max. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht erschrecken.
Haben Sie nicht. Ich hatte bloß nicht mit Ihnen gerechnet. Sonst kommt immer Ihre Frau.
Die konnte leider nicht. Wir kriegen heute Abend Besuch, also...
Verstehe. Ich habe Sie hier noch nie gesehen.
Unter der Woche bin ich meistens in Berlin wegen der Arbeit. Deswegen ist Anna... Aber das ist nur vorübergehend.
Unser Termin ist um 15:15. Könnten Sie so lange warten? Ich muss noch ein bisschen aufräumen, wenigstens den Weihnachtskram.
Wir können den Termin auch verschieben.
Nein, nein, ich bin froh, dass Sie hier sind, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir müssen über Max sprechen.
Ja.
Oder haben Sie es eilig? Sie wirken ein bisschen...
Nein, nein, es ist nur... Eigentlich ist es schon 15:15. Auf der Uhr an der Wand.
Oh, die geht falsch. Ein Kita-Trick. Ich stelle sie mit den Kindern jeden Morgen eine Viertelstunde vor oder zurück.
Ach ja?
Sie sollen lernen, dass Zeit nicht so wichtig ist.
Und wie machen Sie es dann mit dem Mittagessen?
Ist nur symbolisch gemeint. Die Kinder verstehen das. Also, wenn es ihnen nichts ausmacht.
Nein. Natürlich nicht.
Die Erzieherin hat ihm den Rücken zugewandt. Von seiner Frau weiß er, dass sie nur eine halbe Stelle hat, aber gerne mehr arbeiten würde. Vor einem Jahr ist ihre Mutter gestorben. Am Tag nach der Beerdigung hat sie ihren Kolleginnen die Reste vom Kuchenbuffet mitgebracht. Die Eltern schätzen sie, weil sie sich Mühe gibt. Die Beobachtungsbögen, die sie am Ende des Halbjahres verfasst, sind sorgfältig formuliert. Stets schreibt sie mehr als die vorgeschriebenen drei Sätze: Persönlichkeitsentwicklung, Engagiertheit des Kindes, Talente und Potenziale. Die Schrift, die sie wählt, ist nüchtern, schnörkellos. Am letzten Tag übergibt sie die Bögen in Klarsichtfolie mit Löchern zum Abheften am Rand. Er sitzt eingepfercht auf einem Kinderstuhl, die Beine unter der niedrigen Tischplatte. Jetzt kramt er in der Hosentasche, bis er sein Feuerzeug zu fassen kriegt. Mit dem Daumen dreht er langsam das Zündrad.
Sie dürfen hier nicht rauchen.
Nein, natürlich. Natürlich nicht. Ich rauche nicht mehr.
Herzlichen Glückwunsch. Wann haben Sie aufgehört?
Vor unserem Umzug. Meine Frau wollte es.
Und? Ist es schwer?
Nein.
Wissen Sie was? Ich mache jetzt Schluss. Den Rest kann der Putzdienst machen. Wollen Sie einen Kaffee?
Ja, das wäre...
Er ist nicht besonders gut, aber... Ach,
ich bin schlechten Kaffee gewöhnt. Autobahnkaffee.
Oh Gott.
Ja.
Die Frau setzt sich zu ihm an den Kindertisch und lächelt ihn an. Sie zieht ein ausgebleichtes Gummiband aus ihrem Haar, das ihr im Schwarm über die Schultern fällt. Die Hände, immer in Bewegung, zerren an dem ausgeleierten Haarband.
Tut mir leid. Die Stühle sind furchtbar.
Nichts für Erwachsene.
Nein.
Unwillkürlich tastet er nach dem Feuerzeug in seiner Hosentasche.
Wissen Sie, ich bin froh, dass Sie hier sind. Es ist immer gut, beide Elternteile zu kennen. Da kann man sich leichter ein Bild machen. Ich finde das wichtig. Auch wenn es natürlich schade ist, dass Ihre Frau nicht gekommen ist. Sagen Sie ihr gute Besserung.
Meine Frau ist nicht krank.
Ach ja, richtig. Sie haben Besuch.
Die Schwiegereltern.
Stimmt. Das haben Sie gesagt. Er ist sehr beliebt, oder?
Hm?
Ihr Schwiegervater, meine ich.
Oh ja, immer noch. Die Patienten klopfen ständig an seine Tür.
Das kann ich mir denken. Schade, dass er nicht mehr praktiziert.
Ja, schade.
Als ich hier angefangen habe, war ich ständig krank. Wir haben uns alle gegenseitig angesteckt. Die Kinder und ich. Die ganze Zeit. Wollen Sie noch einen Schluck?
Danke. Ich kann sonst nicht schlafen. Wir fahren morgen ganz früh in den Urlaub.
Oh, wirklich? Das klingt schön. Über die Feiertage. Wohin geht's denn?
In die Berge. Wir haben da eine kleine Hütte gemietet.
Also muss Ihre Frau noch die Koffer packen.
Wir müssen die Koffer packen.
Das stelle ich mir schön vor. So eine kleine Hütte in den Bergen.
Ist es wirklich, ja. Kein Fernsehen, kein Internet. Bisschen einsam vielleicht, aber das macht nichts.
Sie sind ja eine Familie.
Max kommt nicht mit. Er bleibt bei den Großeltern. Wir haben das so entschieden.
Verstehe.
Anna braucht mal ein bisschen Zeit und ich und... Also wir brauchen Zeit.
Man darf sich als Paar nicht aus den Augen verlieren.
Wie bitte?
Oh, tut mir leid. Das ist nur so... Sowas stand früher in Frauenzeitschriften.
Ich würde gerne über Ihr Gutachten sprechen.
Oh Gott, das ist mir jetzt peinlich. Oh, ich dachte, ich hätte es...
Gehen Sie ruhig dran.
Nein, nein. Bitte entschuldigen Sie. So, wo waren wir?
Ihr Gutachten.
Ja, richtig. Ich schreibe über jedes Kind einen kleinen Bericht vor den Ferien. Die Eltern wissen das zu schätzen.
Ja.
Es sind natürlich
was
nur
Sie da geschrieben
subjektive
haben, hat
Eindrücke.
Uns ehrlich gesagt...
Herrgott.
Wollen Sie nicht nachsehen, wer es ist?
Nein.
Und wenn es wichtig ist?
Ist es nicht. Unser Gespräch ist wichtig. Wir müssen über Mark reden.
Über Max?
Wie bitte?
Mein Sohn heißt Max, ich bin Mark.
Ja, ja, natürlich. Tut mir leid. Es ist spät.
Zu Hause sitzt die Familie beim Abendessen, im Wohnzimmer des neuen Hauses. Anna und ihre Mutter plaudern über die bevorstehende Reise. Über die Hütte in den Bergen, Winterschuhe, Kurtaxe und Brückentage. Während das Kind auf dem Teppich klirrend mit Besteck spielt. Der Vater beteiligt sich kaum am Gespräch. Er trinkt seinen Rotwein in kleinen, regelmäßigen Schlucken und mustert verstohlen seine Tochter. Angespannt sieht sie aus, findet er, viel zu nervös. Irgendwann steht sie auf und geht ins Nebenzimmer. Sie will es nochmal bei Mark versuchen, sagt sie. Sie kann ihn schon die ganze Zeit nicht erreichen. Die Mutter blickt ihr nach und seufzt. Sie findet das übertrieben, diese Hinterher-Telefoniererei. Es ist doch gut, dass der Junge nicht ans Handy geht, wenn er fährt. Am Ende baut er noch wegen ihr einen Unfall. Kopfschütteln. Das ist kein Zustand, diese ewige Pendelei. Das ständige Alleinsein tut Anna nicht gut. Allein im Haus. Allein mit dem Kind?
Was war das?
Keine Ahnung.
Klang wie ein Schuss.
Sicher nur ein kaputter Auspuff. Oh. Mein Gott, es schneit und schneit. Man sieht den Hof bald nicht mehr.
Letztlich geht es nur um ein paar Sätze in Ihrem Gutachten.
Weiße Weihnacht, das wird sicher schön. In Ihrer Hütte, in den Bergen.
Wir können das klären.
Natürlich. Alles in Ordnung?
Ja, ja.
Sie sehen müde aus.
Es war ein langer Tag. Die ganze Fahrerei in die Stadt und zurück.
Es muss schwer sein. Immer zwischen zwei Orten. Zwischen zwei.
Ja.
Nicht hier, nicht dort.
Es ist ja nur vorübergehend, bis ich etwas in der Region gefunden habe. Mein Schwiegervater hilft mir. Er hat gute Kontakte.
Stimmt das? Dass er krank ist? Entschuldigung, ich... Die Stadt ist klein, die Leute erzählen mir alles.
Ja, leider.
Ihre Frau macht sich sicher Sorgen.
Wir machen uns beide Sorgen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich weiß Ihre Arbeit sehr zu schätzen. Ich finde, Ihr Gutachten ist... Das ist alles sehr sorgfältig formuliert.
Danke. Schön, das zu hören. Ich gebe mir immer Mühe. Ich lese viel Fachliteratur neben der Arbeit. Trotzdem sind es, wie gesagt, subjektive Eindrücke. Ich schreibe auf, was ich sehe. Aber natürlich muss ich entscheiden, was von Bedeutung ist und was nicht.
Meine Frau hält große Stücke auf Sie. Sie spricht ständig von Ihnen.
Das ist sehr nett von Ihrer Frau. Letztlich sind es immer Momentaufnahmen. Sie sollten sie anrufen.
Was?
Ihre Frau. Ihr sagen, dass Sie später kommen. Sie haben wahrscheinlich nicht mal Schneeketten.
Das ist nicht...
Ich will nicht, dass Anna sich Sorgen macht.
Anna?
Hier. Nehmen Sie mein Handy. Wenn Sie es nicht dabei haben.
Nicht nötig.
Sagen Sie das nicht. Das ist nicht leicht, wenn man zu Hause sitzt und wartet. Vor allem mit Kind. Da kommen einem schlechte Gedanken.
Hat Anna das gesagt?
Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich Ihre Frau wäre und auf Sie warten müsste, alleine. Ihr Haus liegt ziemlich abgelegen, hat sie erzählt. Das würde mich verrückt machen. Vielleicht sollten Sie lieber fahren, bevor das Wetter noch schlechter wird.
Ich würde das lieber jetzt klären. Was Sie da geschrieben haben über unseren Sohn, hat uns sehr irritiert.
Irritiert?
Vielleicht haben wir Ihr Gutachten auch nicht richtig verstanden. Vielleicht können Sie es uns erklären.
Gerne. Was genau haben Sie denn nicht richtig verstanden?
Naja, da steht, dass Max... Sie haben geschrieben, dass er apathisch...
Apathisch? Das Wort habe ich nie benutzt.
Doch.
Darf ich mal sehen?
Ja, gerne. Hier, sehen Sie?
Die Stelle mit dem Ball?
Genau.
Ich habe nur sein Spielverhalten beschrieben.
Sie haben geschrieben, dass er einen unbeteiligten Eindruck macht, dass er kein Interesse hat, sich an den Spielen der anderen zu beteiligen. Hier steht, er ist teilnahmslos.
Das ist etwas anderes als apathisch.
Warum teilnahmslos?
Weil es stimmt. Er bringt sich nicht ins Spiel ein, meidet die Interaktion mit anderen Kindern. Er ist teilnahmslos in dem Sinne, dass er die Teilnahme verweigert.
Aber er macht mit bei dem Spiel.
Er nimmt den Ball und wirft ihn zurück, aber nur, weil ich es will, weil man es von ihm erwartet.
Er macht mit.
Weil ich es ihm sage.
Wie kann man mitmachen und gleichzeitig teilnahmslos sein? Das ist doch ein Widerspruch. Entweder macht man mit oder nicht.
Bleiben Sie ruhig. Wir können in Ruhe darüber reden.
Und wenn er einfach keine Lust hat? Wenn er einfach nicht will?
Dann ist das ein Problem.
Was Sie da geschrieben haben, hat meine Frau aufgeregt.
Ist sie deswegen heute nicht hier?
Zu Hause haben sie mit dem Essen angefangen. Annas Mutter wollte nicht länger warten. Dem Vater wäre es egal gewesen. Er stochert lustlos in seinem Essen herum. Sein Magen brennt. Einen kurzen Moment lang schließt er die Augen und die Stimmen von Mutter und Tochter verschwimmen, bis sie ein Teil des Zimmerrauschens werden. Das Messer, das hart über die Brotkruste fährt. Das Knacken des Kinderstuhls, die sirrenden Oberlichter, das Schaben des Hemdkragens auf der eigenen Haut, das Ticken der Uhr. Es wird Zeit. Er steht auf und geht ins Badezimmer. Die Ablage im Bad ist chaotisch. Ein Durcheinander aus Lippenstiften, Pflegecremes und Make-up-Tuben. Er räumt das Schminkzeug seiner Tochter beiseite, legt Marks Rasierer in den Schrank, spült Bartstoppeln aus dem Waschbecken. Danach klappt er den Toilettendeckel hoch und vergewissert sich, dass seit seinem letzten Besuch neue Duftsteine nachgelegt worden sind. Dieses Haus hat sein Geld gebaut. Und in der automatischen Abfolge seiner Handlungen liegt das Wissen gespeichert, dass er ein Hausherr ist, kein Gast. Am Ende wäscht er sich lange die Hände. Den Blick in den Badezimmerspiegel vermeidet er, richtet ihn lieber auf das Stück Seife in seiner Hand, auf den Schaum, der langsam ins Waschbecken tropft.
Sie können sowas nicht schreiben.
Wie gesagt, das sind nur meine persönlichen Eindrücke. Sie können damit machen, was Sie wollen.
Das ist nicht wahr. Das wird doch weitergegeben, Ihr Gutachten. Das geht an die Grundschule, die Direktorin liest es, die Klassenlehrerin, Gott weiß wer.
Ihre Frau kommt sonst immer zu jedem Termin. Deswegen war ich so erstaunt, Sie zu sehen. Sie ist sehr gewissenhaft, sehr gründlich. Nicht alle Eltern nehmen die Sprechstunde wahr. Aber Anna war immer froh, mit mir reden zu können. Aber wenn sie krank ist, erklärt das natürlich, warum sie...
Sie weiß nicht, dass ich hier bin.
Oh, verstehe. Also ist das hier unser Geheimnis. Hat sie das Gutachten überhaupt gelesen?
Nein, und das muss sie auch nicht. Ich möchte, dass Sie das zurücknehmen, was Sie da geschrieben haben über meinen Sohn. Dass Sie das überdenken.
Ich habe erst gedacht und dann geschrieben. So mache ich das immer.
Dann haben Sie sich eben geirrt. Das ist keine Schande. Man kann Dinge auch zurücknehmen.
Kann man das?
Ja, natürlich.
Und dann ist es, als hätte niemand diese Dinge je gesagt.
Ja.
Aber Sie und ich wissen, dass das nicht stimmt. Warum ist Ihnen so wichtig, was ich denke?
Sie denken nicht. Sie bohren ein Messer in uns rein. Was in Ihrem Kopf vorgeht, ist Ihre Sache. Aber wenn Sie es aufschreiben, wenn jemand das liest, dann ist das ein Problem.
Es wird langsam spät.
Aber Zeit ist doch nicht wichtig. Die ist doch bloß symbolisch.
Ich muss da rangehen.
Nein! Wir müssen über Max reden. Sie schätzen ihn falsch ein. Sie verstehen ihn nicht.
Geben Sie mir mein Handy.
Er gehört nicht auf eine Sonderschule.
Wir nennen das Förderschule. Ah!
Annas Vater sieht seinem Enkelsohn beim Spielen zu. Der Junge liegt bäuchlings auf dem Wohnzimmerteppich. Der Pullover ist ihm ein Stück hochgerutscht. Ein Löffel-Gabel-Kampf ist in vollem Gang, den er mit Zischlauten untermalt. Die Gabel richtet den gezackten Kopf gegen die Stelle, wo der Stiel des Löffels am schmalsten zuläuft und am verwundbarsten wirkt. Langsam lässt er den Löffel rückwärts über den Boden schrammen. Ein ruhmloses Rückzugsgefecht. Wer gewinnt? Fragt Annas Vater und nimmt einen Schluck aus seinem Weinglas. Das Kind hebt nicht mal den Kopf. Der Vater ist immer er selbst, denkt Anna, während sie mit ihrer Mutter in der Küche das Geschirr spült. Die Selbstverständlichkeit, mit der er nach dem Essen vom Tisch aufsteht und sich in den Sessel setzt. Schau, was er alles übrig gelassen hat, sagt die Mutter. Kopfschüttelnd kippt sie Kartoffeln und Fleischreste in den Mülleimer. Sie klagt über die Patienten, die einfach keine Rücksicht nehmen. Ihr Tonfall macht Anna nervös. Dieser Tonfall der Sorge, der in ihrer Familie schon immer der Tonfall der Liebe ist. Das ist doch nicht richtig, sagt die Mutter, dass der Arzt kränker ist als der Patient. Das Duell zwischen Löffel und Gabel ist mittlerweile ein Vernichtungskampf. Der Löffel, ein glückloser Kämpfer, schlägt los mit der dummen Brutalität der Verzweiflung. Er hat der Gabel aber nichts entgegenzusetzen, die in die Ecke gedrängt zur Höchstform aufläuft. Seit Annas Vater den Kämpfen seines Enkelsohns zuschaut, kommen ihm Löffel dumm vor. Unbelehrbare Bauchwesen, voll grober, sinnloser Wut und unendlich wehrlos. Anna tritt aus der Küche und sieht ihn fragend an. Schnell steht er auf und der Wein in seinem Glas schwappt über den Rand. Rotwein läuft ihm übers Handgelenk und sein Hemd. Es ist Zeit.
Hier, bitte nehmen Sie das.
Was soll ich mit diesem nassen Handtuch?
Zum Kühlen, das hilft gegen die Schwellung.
Quatsch. Eis würde helfen, aber kein nasses Handtuch.
Ich kann Schnee holen. Von draußen, oder?
Fassen Sie mich nicht an.
Es tut mir leid. Das war ein Versehen, eine Kurzschlussreaktion. Das Handy werde ich Ihnen natürlich bezahlen. Das ist einfach ein emotionales Thema. Ihnen passiert sowas doch sicher öfter. Dass dein Vater oder eine Mutter...
Nein, eigentlich nie.
Ich meine nur, ich bin sicher nicht der Erste.
Doch, der Erste und der Einzige. Ich hatte schon viele Elterngespräche. Bisher hat noch kein Vater versucht, mich mit einem Smartphone zu steinigen. Das war kein Witz.
Ich weiß. Tut mir leid. Wie gesagt, das war eine Kurzschlussreaktion.
Auch wenn es Sie verblüfft. Körperliche Übergriffe und primitive Machtdemonstrationen gehören nicht zu meinem Alltag.
Körperliche Übergriffe? Ich habe auf die Wand gezielt, nicht auf Sie.
Ach, Sie haben also gezielt. Eben war es noch eine Kurzschlussreaktion.
Sie haben meinen Sohn gestört genannt.
Dieses Wort habe ich nie benutzt.
Sie haben gesagt, er gehört auf eine Sonderschule.
Förder, nicht Sonderschule. Es geht um Förderung, nicht um Aussonderung. Ihnen ist es vermutlich egal, aber ich will Ihrem Sohn helfen.
Ja, und das weiß ich zu schätzen. Ich glaube nur, dass Sie einen falschen Eindruck von ihm haben. Max spielt gerne allein, weil er viel Fantasie hat. Er lebt in seiner eigenen Welt.
Ja, aber er lebt da nicht allein. Auf der Welt sind noch andere Menschen und mit denen muss er klarkommen. So funktioniert Zivilisation.
Hm. Haben Sie Kinder?
Sie zieht das Gummiband aus ihrem Haar, hält es straff zwischen ihren Fingern gespannt und zieht es langsam weiter auseinander. Er muss an seine Schulzeit denken, an die Mädchen im Hof mit ihren leeren Gesichtern, wie sie sich in Paaren gegenüberstehen, neonfarbene Gummibänder um die Knöchel gespannt. Und immer eine dritte, die im verabredeten Rhythmus zwischen dem Band umherhüpft. Nach jedem Durchlauf schieben die Freundinnen es höher. Wade, Knie, Po, Hüfte. Der Kraftaufwand wird größer. Die Sprünge ungenauer, bis das Mädchen taumelt wie eine Betrunkene. Das Kichern der Freundinnen, wenn der Fuß des Mädchens das Band berührt. Seite, Seite, Mitte, Breite.
Ich weiß, wie bescheuert das klingt, aber Kinder verändern alles. Ich konnte mir das selbst nie vorstellen, bevor ich Anna kennengelernt
habe.
Moment.
Soll ich Ihnen jetzt glauben, dass Sie das gar nicht wollten? Oder dass Kinder uns halt dazu bringen, einander die Schädel einzuschlagen?
Ich bin einfach ausgerastet, okay?
Das erinnert mich an diesen Rentner, der letzte Weihnachten seine Frau erwürgt hat, wissen Sie noch? Stand in allen Zeitungen. Vor Gericht sagte er, er wäre überhaupt nicht gewalttätig. Er wäre nur ausgerastet. Was hätte er tun sollen? Sie hatte schon wieder das Licht im Flur angelassen. Dabei hat er ihr das 1000-mal gesagt in 30 Jahren Ehe, bei den Energiepreisen.
Vergleichen Sie mich gerade mit einem Frauenmörder, weil ich Ihr Handy an die Wand geworfen habe?
Nein, natürlich nicht. Dieser Rentner war kein Akademiker wie Sie. Ich wette, Sie haben schon mal ein Achtsamkeitstraining gemacht.
Ich wollte das nicht. Ich wollte Sie nicht verletzen.
Haben Sie aber und jetzt? Männer wollen das nie. Sie wollen ihrer Frau nicht den Arm auskugeln oder ihr ein blaues Auge schlagen. Sie rasten eben aus. Aber ist es nicht interessant, dass sie immer nur bei ihren Frauen ausrasten, nie bei ihren Arbeitskollegen, Fußballfreunden oder Chefs?
Ich weiß nicht, was Sie über mich gehört haben oder über mich zu wissen glauben. Aber ich habe noch nie jemanden geschlagen. Kein Mann und ganz sicher keine Frau.
Dann zähle ich wohl nicht. Morgen habe ich ein Pfeilchen wegen Ihnen.
Sie hätten Eis drauflegen sollen.
Wissen Sie, was für ein Gefühl das ist? Jetzt mit Ihnen hier zu sein? Ganz allein in diesem Raum?
Ich würde Ihnen niemals...
Ich kenne Sie nicht. Woher soll ich wissen, wozu Sie fähig sind und wozu nicht?
Ich bin der Vater von Max.
Ich werde Anzeige erstatten.
Was?
Keine Sorge. Ich warte die Feiertage ab. ihren kleinen Urlaub in den Bergen. Sie können ihrer Frau erzählen, was passiert ist, mit ihren eigenen Worten. Aber wenn sie zurück sind, gehe ich zur Polizei.
Ihre Mutter schüttet Salz auf den Rotweinfleck. Der Vater hat einen Anruf bekommen. Er muss noch mal los. Ein Patient, sagt er, ein Notfall. Anna hat ihm ein Hemd von Mark herausgesucht, doch es ist zu weit, hängt an ihm herunter wie eine falsche Haut. Er hat schon wieder abgenommen, denkt sie. Richtig mager ist er geworden. Mager und alt. Dabei hat er sein Leben lang mit seiner Gesundheit geprahlt. Jeden Morgen um 5 Uhr kalt duschen, jeden Abend raus in den Wald. Und jetzt verschwindet er, langsam, jeden Tag ein Stück. Die nutzen dich nach Strich und Faden aus, sagt die Mutter. Das Salz unter ihren Fingern färbt sich langsam rot. Er wird nun mal gebraucht, sagt der Vater. Was soll er machen? Mit Ende 70 wechselt niemand mehr den Arzt. Anna nimmt die Autoschlüssel vom Tisch und hält sie ihm hin. Du kannst meinen Wagen nehmen. Als er zögert, drückt sie ihm die Schlüssel einfach in die Hand. Der Vater beugt sich zu Max herunter, will ihm einen Kuss geben. Aber der Junge kneift die Augen zu. Unwillig dreht er den Kopf hin und her. Na komm. Einen Moment lang lässt ihr Vater seine Hand über dem Nacken des Kindes schweben. Und plötzlich hat Anna Angst, dass er ihn packen und schütteln könnte, wie ein Katzenjunges.
Sie würden damit ernsthaft zur Polizei gehen?
Wer da nicht würde. Indikativ. Kein Wunder, dass Sie mein Gutachten nicht verstanden haben.
Es ist nichts passiert.
Sie haben mich angegriffen.
Mit einem Handy.
Das Sie zerstört haben.
Und dass ich Ihnen bezahlen werde.
Es hätte auch mein Finger sein können. Oder mein rechter Arm. Das war eine Machtdemonstration. Sie wollten mir zeigen, dass Sie mich genauso zerstören können.
Das hier ist eine Kleinstadt. Die Leute reden über alles. Wie sollen wir hier leben, wenn Sie der Polizei erzählen, dass der Schwiegersohn vom Hausarzt Frauen schlägt?
Frauen?
Das ist alles zu weit gegangen.
Aber Ihrer Meinung nach ist doch gar nichts passiert.
Das können Sie meiner Frau nicht antun.
Was hat Anna damit zu tun?
Seit wir in diesem Haus wohnen, ist es anders zwischen uns. Sie hat Ängste. Sie fürchtet sich allein. Früher war ich immer da, aber jetzt, wir sehen uns kaum. Wenn ich nach Hause komme, liegt sie im Bett und schläft. In letzter Zeit ist sie wie eine Fremde. Ihre Eltern schauen ständig vorbei. Wir sind nie allein. Wir haben kaum noch Zeit für... Deswegen ist dieser Urlaub wichtig. Für Anna und mich. Wir brauchen Zeit.
Warum erzählen Sie mir das?
Ihre Eltern machen sich Sorgen. Anna war schon immer ihr Sorgenkind. Aber jetzt geben Sie mir die Schuld an Ihren Ängsten. Sie sagen es nicht, aber Sie denken...
Verstehe ich das richtig? Ich soll nicht zur Polizei gehen, damit Sie Ihren Urlaub genießen können?
Ihr Vater will, dass wir uns scheiden lassen. Die Anzeige wird für ihn der Beweis sein, dass ich nicht gut für Sie bin.
Anna ist eine erwachsene Frau.
Sie kennen ihn nicht. Das habe ich in Ihrem Nachttisch gefunden.
Was sind das für Tabletten?
Ihr Vater verschreibt sie ihr, seit sie 13 ist. Sie hat sie seit Jahren nicht gebraucht, aber jetzt, seit unserem Umzug. Im Netz steht, dass das Zeug gefährlich ist. Eine halbe ist praktisch wirkungslos, anderthalb sind toxisch.
Er ist Arzt, er wird seine Gründe haben, meinen Sie nicht?
Anna hat als Kind oft gelogen, hat sich Geschichten ausgedacht. In der Grundschule hat sie erzählt, dass ihr Vater sie im Wald alleine gelassen hat. Dass er sie in den Keller gesperrt hat, weil sie so ein Angsthase war.
Und sind die Geschichten wahr?
Nein, natürlich nicht. Aber die Leute haben es natürlich weitererzählt. Anna hat es nicht böse gemeint. Sie kann manchmal nicht trennen zwischen dem, was real ist und was nicht. Sie hat viel Fantasie, genau wie Max. Ihr Vater hat sie nie verstanden.
Okay, das geht mich zwar alles nichts an.
Wenn Sie zur Polizei gehen, zerstören Sie meine Familie. Dann verliere ich Anna und meinen Sohn.
Wieso Ihren Sohn?
Er muss immer alles kontrollieren.
Jetzt, wo der Vater weg ist, verstummt das Gespräch zwischen Anna und ihrer Mutter, als hätten sie sich ohne ihn nichts zu sagen. Die Mutter reibt noch immer an dem Rotweinfleck auf seinem Hemd herum. Wir hätten Glasreiniger nehmen sollen, Anna. Oder Rasierschaum, das hätte geholfen. Aber so. Ihre Mutter stopft das Hemd in den überquillenden Mülleimer und Annas Blick fällt auf ihre bleichen, kleinen Hände. Aufgequollen sind sie, die Fingernägel von tiefen Rillen durchzogen. Zum ersten Mal erfüllt sie der Anblick mit Zärtlichkeit. »Das Hemd können wir vergessen«, sagt die Mutter und klingt beinahe vergnügt. Der Junge ist beim Abschied tapfer. Freiwillig, ohne dass man ihn dazu auffordern muss, klettert er auf die Rückbank des Wagens. Er besteht darauf, sich selbst anzuschnallen, rutscht aber immer wieder ab. Einmal, zweimal, dreimal probieren. Anna gibt ihm einen Kuss auf die Stirn. Du kannst jederzeit anrufen, auch mitten in der Nacht. Es ist das erste Mal, sagt sie beinahe entschuldigend zu ihrer Mutter, die den kleinen Kinderkoffer verstaut. Es wird ihm gut gehen bei uns, sagt sie. Er wird gar nicht merken, dass ihr weg seid. Für ihre Mutter ist ein Zuhause eine bloße Örtlichkeit, eine Ansammlung von Räumen, denkt Anna. Und die Familie, Mütter, Väter, Großeltern, nur vorübergehendes Phänomen, Schatten an der Zimmerwand, die Schatten der Menschen, die nach ihnen kommen.
Wie gesagt, wir können die Feiertage abwarten, aber danach gehe ich zur Polizei. Ich schlage vor, wir nehmen Ihr Handy und machen ein paar Fotos von meinem Gesicht. Die können Sie an meinen Account schicken. Außerdem sollten wir das schriftlich festhalten. Eine Art Gedächtnisprotokoll. Jetzt wissen wir noch, was passiert ist, aber später.
Okay. Wollen Sie anfangen?
Nein, ich möchte Ihre Version hören.
Also, Ihr Gutachten hat mich sehr... Ich war angespannt. Die Sprechstunde fing zu spät an.
Ach, das ist nicht wahr. Die Uhr...
Ja. Alles nur symbolisch. Sie wollten mich provozieren. Deswegen haben Sie auch Ihr verdammtes Handy die ganze Zeit klingeln lassen. Wissen Sie, wie respektlos das ist?
Wir sollten uns an die Fakten halten.
Die Fakten?
Ohne Interpretation oder Erklärung. Das bringt sonst so eine Unschärfe rein. Das sage ich auch zu den Kindern, wenn sie sich zanken. Das Was kommt vor dem Warum.
Das ist völliger Blödsinn. Wie soll man die Situation beurteilen, wenn man die Gründe nicht kennt?
Was für Gründe würden Ihren gewalttätigen Übergriff denn rechtfertigen?
Jetzt hören Sie endlich auf damit. Das war kein gewalttätiger Übergriff.
Ich weiß. Mein Handy hat geklingelt und der Kaffee war schlecht.
Wissen Sie was? Vergessen wir das. Das bringt nichts.
Da gebe ich Ihnen recht. Am Ende werden sowieso alle mir die Schuld geben. Alle werden sagen, dass Sie ein liebevoller Ehemann und Vater sind. Ein Mann, der zu Elterngesprächen geht und sich um seine kranke Frau kümmert. Die Leiterin hat mich nie gemocht. Sie musste mich einstellen, weil sie keine Wahl hatte. Sie hat schon lange darauf gewartet, dass ich einen Fehler mache. Die Eltern fürchten sich vor mir und die Erzieherin hassen mich. Sie hassen meine Überstunden, meine Gutachten.
Sie haben nichts falsch gemacht.
Ich hätte netter sein können.
Vielleicht.
Ich bin kein netter Mensch. Doch normalerweise gebe ich mir wenigstens Mühe. Aber heute bei Ihnen, Sie haben recht mit dem Handy. Ich wusste, dass Sie das aufregt.
Wollen wir dann jetzt die Fotos machen?
Er sieht das Beben ihrer Augenlider, den müden Schwung ihrer Wimpern, schwarze Brückchen Tusche an den Spitzen, die leicht zittern. Jetzt, gegen Abend, klingt ihre Stimme rau, abgerieben von zu vielen Wiederholungen.
Wer hat Sie angerufen? Eben, bevor ich...
Bevor Sie mein Handy zerstört haben?
Ja. Wer wollte Sie so dringend erreichen?
Unwichtig.
Das glaube ich nicht. So penetrant, wie er angerufen hat, hatte er sicher einen guten Grund.
Er?
Ja, er. Haben Sie sich hier kennengelernt? In der letzten Sprechstunde des Tages?
Das reicht jetzt.
Ein Ehemann? Ein Vater? So wie ich?
Wir haben genug Fotos. Zeigen Sie mal her.
Man sieht überhaupt nichts.
Noch nicht. Über Nacht wird es anschwellen. Sie hätten auf mich hören sollen.
Sie müssen es wissen.
Was wollen Sie damit sagen?
Gar nichts.
Was hat Anna Ihnen erzählt?
Warum fragen Sie Anna nicht selbst?
Fröstelnd läuft er auf dem Parkplatz auf und ab, während er mit Anna telefoniert. Sie wirkt aufgewühlt, lässt ihn kaum zu Wort kommen. Sie will wissen, wann er endlich nach Hause kommt. Ihre Eltern sind jetzt weg mit dem Kind. Sie erzählt ihm, wie tapfer Max beim Abschied war. Nicht mal geweint hat er. Das Zittern ihrer Stimme macht ihm Mut. Morgen auf der Fahrt, nimmt er sich vor, wird er mit ihr über alles reden. Durchs Fenster der erleuchteten Kita sieht er die Erzieherin, die durch den Raum schlendert. Sie nimmt einen Schluck aus ihrem Kaffeebecher und stellt ihn dann ins Regal. Anschließend kramt sie in einem Korb mit Bastelsachen. Krepppapier und Silberfolie landen auf dem Boden. Eine gebogene Schere, ein spitzzackiger Weihnachtsstern. Was will sie damit? Endlich scheint sie gefunden zu haben, was sie sucht. Eine Stricknadel. Einen Moment lang steht sie einfach nur da, in regloser Anspannung, wie ein Tier vor dem Sprung. Dann rammt sie sich die Nadel mit voller Wucht in den Arm. Lächelnd verschmiert sie das Blut auf ihrem Arm und wischt die Hand anschließend an der Tapete ab.
Was haben Sie gemacht?
Schon zurück? Wie geht's Anna?
Sie bluten, das muss desinfiziert werden.
Im Schrank ist Desinfektionsspray für die Kinder. Daneben sind die Pflaster mit den Bildern.
Ich sehe kein Spray, nur eine Flasche Whisky.
Umso besser. Es ist wirklich erstaunlich, wie oft Kinder sich verletzen, ohne sich den Hals zu brechen.
Das brennt jetzt.
Der Whisky war ein Geschenk von einem Familienvater. Ich wollte ihn wegwerfen, schon aus Prinzip. Aber dann war er mir doch zu teuer.
Stern oder Kleeblatt?
Definitiv Kleeblatt.
Was zur Hölle sollte das?
Geben Sie mir einen Schluck. Wollen Sie auch?
Mhm. Was haben Sie da gemacht?
Spuren hinterlassen. Urin, Blut, Speichel. Ich habe sogar auf den Boden gepinkelt. Keine Ahnung, wie viel DNA im Urin ist. Aber ein Versuch ist es wert, oder?
Ich verstehe nicht, was Sie...
Sie werden mich töten.
Sie sind verrückt.
Ach ja? Sie haben ein Handy nach mir geworfen wegen 3 Worten in einem Gutachten, das Ihre Frau nicht lesen soll. So steht es um Ihre Ehe. Anna wird sich scheiden lassen.
Das ist nicht wahr. Wir haben Probleme, aber...
Doch. Sie wird allen erzählen, was sie mir erzählt hat. Dass sie gewalttätig sind. Vor diesem Abend hätten die Leute vielleicht geglaubt, Anna, der kleine Angsthase, erfindet mal wieder Schauermärchen. Bislang hatte sie keinen Beweis, aber jetzt gibt es mich. Sie können es nicht riskieren, mich gehen zu lassen.
Das alles, dieses ganze Drama, ist nur in ihrem Kopf.
Jetzt, wo alle fort sind, löscht Anna die Kerzen auf dem Tisch. Das Telefonat mit Mark hat sie aufgewühlt, aber inzwischen fühlt sie sich ruhiger. Der Geruch im Zimmer. So hat es früher in ihrem Wohnheim gerochen, in jenem Winter, als er sie das erste Mal in ihrer kleinen, verwohnten Kammer besuchte. Nach abgebrannten Streichhölzern, Orangenschalen und Wachs. Sie saßen, sprachen leise und ließen den Fernseher laufen ohne Ton. Immer wieder bat er sie, still zu sein. Und als sie miteinander schliefen, geschah das fast stumm. Die Wände des Wohnheims waren dünn wie Papier. Und alle, deren Urteil er fürchtete, schienen auf der anderen Seite der Wand zu wohnen. Am Anfang fand Anna das seltsam. Aber mit der Zeit wurde es normal. Sie hielten die Fenster weiterhin geschlossen, senkten die Stimmen, selbst wenn sie stritten, und versuchten nie mit dem Geschirr zu klappern. Nach einer Weile musste Mark sie nicht mehr ermahnen. Die Stille war ihnen beiden zur Gewohnheit geworden. Sie war wie eine Glasglocke, unter der sie fortan gemeinsam saßen.
Ich will nur mit Ihnen reden. Ich will, dass wir das aus der Welt schaffen.
Und deswegen haben Sie mich an den Heizkörper gefesselt?
Sie sind völlig durchgedreht. Sie verletzen sich selbst. Sie sind eine Gefahr für sich und andere.
Sie haben recht. Mich hier festzubinden war die einzig vernünftige Lösung. Was haben Sie Anna erzählt?
Was meinen Sie?
Eben. Auf dem Parkplatz, als Sie mit ihr telefoniert haben. Sie wollte sicher wissen, wo Sie sind.
Dass ich später komme.
Verstehe.
Hören Sie. Die Dinge sind eskaliert.
Sie haben sich Zeit verschafft.
Aber ich bin kein... Ich habe sowas noch nie gemacht.
Und schauen Sie sich an, Sie sind ein Naturtalent. Der Witz ist, selbst wenn man Sie erwischt, werden alle mir die Schuld geben. Sie werden denken, wir hatten eine Affäre. Und ich habe Sie erpresst, weil ich innerlich leer bin. Neidisch und frustriert. Eine Familienzerstörerin, ein Gefühlsvampir. Das ist doch immer das Fazit der Zeitung bei all den Eifersuchtsdramen und Familientragödien. Aufopferungsvoller Familienvater, von verrückter Fotze zur Weißglut getrieben. They'd just be crazy.
Können Sie bitte einfach mal still sein? Nur einen Moment. Egal, was Sie denken. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich werde Sie losbinden. Ich werde selbst die Polizei rufen. Aber jetzt, jetzt brauche ich kurz eine Pause.
Wollen Sie eine Zigarette? In meiner Schreibtischschublade ist
eine
Packung.
Man darf hier nicht rauchen.
Na, es sind besondere Umstände, würde ich sagen. Tut mir leid, wenn es da drüben schlecht riecht. Ich habe neben dem Schreibtisch gepinkelt.
Er klopft eine Zigarette aus der angebrochenen Packung. Ein bisschen zulässig, aber das sieht sie nicht. Nie hätte er gedacht, dass sie eine Frau ist, die raucht. Das passt nicht zu ihr. Genauso wenig wie zu Anna. Aber vielleicht ist das auch nur ein Trick, denkt er. Ein Teil ihres Spiels. Er zündet sich eine Zigarette an, nimmt einen tiefen Zug und hält sie ihr, ohne zu fragen, an die Lippen. Eine Weile lang sitzen sie schweigend und rauchend nebeneinander, wie ein zerstrittenes Liebespaar.
Wir sind uns ganz ähnlich, wissen Sie? Wir denken beide, dass es unsere Aufgabe ist, die Dinge in Ordnung zu bringen. Unsere Väter oder Mütter haben uns so erzogen. Als Kind macht eines größenwahnsinnig. Und wenn man dann erwachsen wird und merkt, dass man rein gar nichts unter Kontrolle hat, wird man wütend. Diese Wut, die habe ich sofort in Ihnen erkannt, als wir uns das erste Mal gesehen haben.
Wir haben uns heute das erste Mal gesehen.
Nein, im Supermarkt vor 3 Wochen. Sie standen in der Schlange mit ihrer Frau und ihrem Sohn. Das ist er also, habe ich gedacht. Sieht gar nicht aus wie einer, der seine Frau schlägt. Aber das tun sie ja nie.
Ich habe meine Frau nie geschlagen. Ich würde nie... Das ist die Wahrheit.
Wissen Sie was? Ich glaube Ihnen.
Wirklich?
Ja. Und deswegen bin ich dafür, dass wir das alles vergessen. Ich werde es niemandem erzählen, das verspreche ich Ihnen. Fahren Sie mit Ihrer Frau in den Urlaub, in Ihre kleine Hütte in den Bergen. Lernen Sie sich als Paar neu kennen und wenn mich jemand nach unserem Gespräch fragt, werde ich sagen, ja, es gab ein paar Unstimmigkeiten, aber die konnten wir klären. Im Dialog, wie zivilisierte Menschen. Ich habe mich bei Ihrem Sohn geirrt. Er ist nicht zurückgeblieben, sondern hochbegabt. Und? Kann ich jetzt gehen? Das dachte ich mir. Es kommt gar nicht darauf an, ob ich Ihnen glaube. Die Frage ist, glauben Sie mir? Haben Sie schon darüber nachgedacht, wie Sie mich töten wollen?
Nein.
Ich denke nämlich die ganze Zeit darüber nach. Werden Sie mich erwürgen? Schlagen Sie mir den Schädel ein oder...
Hören Sie
das
auf!
Das ist wichtig. Sie stellen sich das zu einfach vor. Frauenmord ist ein Handwerk und Sie sind ein Amateur.
Zum tausendsten Mal, ich werde Sie nicht töten.
Ich glaube Ihnen, dass Sie das nicht wollen, aber Sie werden es trotzdem tun.
Ich will einfach nur nach Hause. Zu meiner Frau, zu meinem Sohn.
Aber Sie haben kein Zuhause mehr. Nicht, solange ich am Leben bin. Sie werden alles verlieren. Sie sind der Typ, der die Erzieherin seines Sohnes an den Heizkörper gefesselt hat. Wenn Sie Glück haben, sehen Sie Ihren Sohn einmal im Monat unter Polizeiaufsicht.
Nein! Auf keinen Fall! Ich kann Max nicht verlieren. Das werde ich nicht zulassen.
Ich weiß.
Es muss einen Ausweg geben.
Es gibt keinen. Weil Ihre verfickte Frau uns in die Falle gelockt hat.
Reden Sie nicht so über Anna.
Sie ist doch der Grund für diesen ganzen Wahnsinn. Mit Ihrer passiv-aggressiven Art, Ihrer aufreizenden Hilflosigkeit. Am Anfang, als sie in die Sprechstunde kam, hat sie kaum ein Wort gesagt. Aber als sie erst mal anfing zu erzählen, hat sie gar nicht mehr aufgehört. Wollen Sie wissen, was sie über Sie gesagt hat?
Nein. Sie meint es nicht so. Sie ist...
Ein manipulatives Biest?
Anna ist krank. Sie hat schon mal versucht, sich umzubringen.
Wieso? Haben Sie die Küche in der falschen Farbe gestrichen? Ihre Frau kriegt doch immer alles, was sie will. Sie weiß genau, was sie tut.
Sie kennen sie nicht. Anna ist... Sie ist... Ein lieber Mensch.
Rührend, wie Sie Ihre große Liebe verteidigen.
Sie würde nie...
Immerhin hat dieses kranke, tablettensüchtige Frack es geschafft, dass wir uns beide hier gegenseitig die Schädel einschlagen. Sie spielt mit Ihnen.
Ich weiß, was Sie versuchen. Aber es wird nicht funktionieren.
Sie wird Sie verlassen. Am Ende ist sie doch lieber die Tochter ihres Vaters als ihre kranke Frau.
Anna liebt mich.
Ja, und wir alle lieben Anna. Sie tun mir leid, wissen Sie. Meine Mutter war auch so eine. Meine ganze Kindheit hindurch hat sie nur davon geredet, wie unglücklich sie ist. Dass sie sich am liebsten einen Strick nehmen würde. Und sie tat mir so unendlich leid. Ich dachte, wenn es nur einen Weg gäbe, sie glücklich zu machen. Auf diese Weise behalten Sie die Kontrolle. Ich könnte es Ihnen leichter machen. Ich könnte es Ihnen sogar abnehmen.
Was?
Mein Tod. Ich könnte mich umbringen und einen Abschiedsbrief schreiben.
Ich verstehe nicht, was Sie...
Denken Sie darüber nach. Schließlich ist Weihnachten. Die Leute werden sagen, klar... Sie war allein, so ganz ohne Familie. Beruflich hat sie es zu nichts gebracht. Warum zitieren die Journalisten so genüsslich die Suizidraten, wenn es auf die Feiertage zugeht? In jedem Scheißartikel kriegt man zu lesen, dass man als Single an Weihnachten am besten aus dem Fenster springen sollte. Warum tue ich Ihnen also nicht den Gefallen?
Wir sind im Erdgeschoss.
Das ist mein Ernst.
Sie wollen sich also umbringen.
Sie hören mir nicht zu. Ich will mich nicht umbringen. Ich will nicht von Ihnen getötet werden. Das ist ein Unterschied. Wir könnten es ganz zivilisiert machen. Sie haben doch die Tabletten Ihrer Frau dabei. Was sagten Sie noch? Eine halbe ist praktisch wirkungslos. Anderthalb sind toxisch.
Er lenkt den Wagen an Eisfeldern vorbei, weißen Hügeln und in der Entfernung immer wieder einzelne leuchtende Kammern, die in der Landschaft schweben. Er versuchte sich vorzustellen, dieses Innerste, diesen Kern, der dahinter den Türen geborgen liegt, abgeschirmt von sternübersäten Scheiben und Tannenbäumen, die drohend in die Dunkelheit strahlen. Ein heimliches Daumenkino, bei dem ein Bild dem anderen bis auf ein Detail gleicht. Der Bezug der Couch, erst beige, dann bräunlich, braun, rotbraun, schwarz. Die schmal geschnittenen Gesichter, die langsam voller werden. Erst steht eine Flasche Sprudel auf dem Tisch, dann Bier oder Korn. Die alten Tapeten, gelblich, vergilbt, in Fetzen von den Wänden gerissen. Schattenrisse in angrenzenden Zimmern, im Scherenschnitt die Familie. Mehrköpfig, vielköpfig, überlebensgroß. Auf Verblüh und Gedeih. Wie oft ist er als junger Arzt auf die Höfe gefahren, um ein Baby auf die Welt zu holen? Und dann ist sein eigenes plötzlich da. Was für ein Wunder. Und es kriegt Zähne und Haare und alles, was es braucht. Es ist doch alles da. Schau dir das an, sagt er zu seiner Frau. Das haben wir gut gemacht, oder? Als er die Strähnen nach dem ersten Haarschnitt vom Boden sammelt, muss er weinen. All die ersten Male, die ersten Schritte und Worte, Ferien und Schultüten. Ein süßes Kind, aber auch ein kleiner Angsthase. Nie will sie allein in den Keller und schon gar nicht in den Wald. Die Märchen der Großeltern sind schuld. Jeden Tag stapft er Hand in Hand mit ihr durch den dunklen Wald. Und wenn der böse Wolf kommt, fragt sie. Den gibt es nicht, sagt er. Und wenn doch, fragt sie. Das sind nur Märchen. Anna, sein Kind. Sein über alles geliebtes Sorgenkind, das sich im Zimmer einsperrt, weil es nicht in die Schule will. Die leere Zettel bei der Klassenarbeit abgibt. Sie tut eben nichts, sagt die Mutter. Sie kann nicht, sagen die Lehrer. Sie will nicht, sagt er. Manchmal brüllt er sie an. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Er verschreibt ihr Tabletten. Tabletten gegen die Angst, gegen die Dummheit, gegen die Verdammnis. Und plötzlich steht seine Tochter auf dem Fensterbrett und möchte runterspringen. Und alles, was ihm einfällt, sind noch mehr Tabletten. Wie kann es sein, denkt er, dass Leute zum Mars fliegen und dass es immer noch keine Formel gibt, um einen anderen Menschen zu retten? Noch nicht mal sein eigenes Kind. Anna taumelt und tänzelt auf den Abgrund zu. Und dann sitzt da plötzlich ein junger Mann neben ihr auf der Wohnzimmercouch. Er hat ein nettes Gesicht und einen Studienabschluss. Er hält ihre Hand und sagt, hallo, ich bin Mark. Aber ebenso gut könnte er sagen, ich bin ihre allerletzte Rettung. Und mit Scham erinnert er sich an die Erleichterung, diese tiefe Dankbarkeit, dass Annas Probleme sich einfach auflösen in einem Wirbel aus weißem Tüll und Kirchenglockengeläut. In Bilder von Weihnachtsbäumen, Babybäuchen, Sonnenuntergängen, zerrissenem Geschenkpapier. Man denkt, so könnte es weitergehen. Und man glaubt, will glauben, dass es das wirklich gibt, dieses Happy End. Und dann steht diese Frau, seine Tochter, plötzlich bei ihm vor der Tür mit verschwollenem Gesicht, Tränen überströmt und fassungslos. Weil man sie belogen hat, die ganze Zeit. Den Wolf gibt es wirklich. Und er streift nicht durch die Wälder. Er ist schon im Haus.
Sie genießen das hier, oder?
Ich kann Ihnen helfen.
Warum sollten Sie?
Ich sage nicht, dass ich es mache. Ich sage, ich könnte. Aber dafür will ich natürlich eine Gegenleistung.
Eine was?
Ich versuch's nochmal. Vorhin hat's ja nicht geklappt. Wissen Sie, was für ein Gefühl das ist, jetzt mit Ihnen hier zu sein? Ganz allein, in diesem Raum?
Das ist ein Trick.
Sie sollten dringend an Ihrem Selbstbewusstsein arbeiten.
Sie wollen mich überführen?
Ach, das bisschen DNA im Raum. Sie haben 10 Stunden, bis die Putzkräfte kommen. Es ist doch ganz einfach. Wenn Sie mit mir schlafen, begehe ich Selbstmord. Das klingt jetzt nicht großartig, aber das ist meine Bedingung.
Warum?
Vielleicht will ich mich an Ihnen rächen. Vielleicht habe ich Gefühle für Sie. Vielleicht ist es auch einfach nur das, was ich will.
Aber ich will das nicht.
Und ich will nicht hier sein.
Glauben Sie, dass ich jetzt Lust auf Sex habe? Glauben Sie, dass mich das hier irgendwie erregt? Glauben Sie, dass ich jetzt hier daran denke.
Ich glaube, dass Sie daran gedacht haben, am Anfang unseres Gesprächs. Die Art, wie Sie mich angesehen haben.
Am Anfang vielleicht.
Und jetzt? Wovor haben Sie Angst? Glauben Sie, ich ramme Ihnen einen Buntstift ins Auge?
Selbst wenn ich wollte, ich könnte nie unter diesen Umständen. Das wäre...
Was wäre das?
Sie sind hier gefangen. Vielleicht machen Sie das aus Todesangst.
Oh, Hintergedanken beim Sex. Was für ein Schock. Manche haben Sex, weil sie 5 Tequila-Intus haben. Ein Grund ist so gut wie jeder andere.
Irgendwo muss es eine Grenze geben.
Das verstehe ich. Ich finde es nur merkwürdig, dass sie ausgerechnet hier verläuft.
Sie sind ja nicht in der Täterrolle.
Und immer noch sprechen wir nur über Sie. Ihre Konflikte, Ihr moralisches Dilemma.
Sie genießen das hier, oder? Das ist die aufregendste Nacht Ihres Lebens. Sie sind verbittert und frustriert. Und Sie freuen sich, einem privilegierten Typen wie mir mal so richtig eins reinzuwürgen. Weil ich im Gegensatz zu Ihnen etwas zu verlieren habe. Sie kranke Fotze.
Ihre Frau hatte recht. Letztlich sind sie einfach gestrickt. Man muss nur ein klein bisschen an ihrem Selbstbild kratzen. Das mit dem Handy war Annas Idee. Ich rufe sie ein paar Mal an, meinte sie. Und sie lassen es einfach klingeln. Irgendwann flippt er aus.
Was meinen Sie?
Und das Gutachten natürlich. Wir haben uns viel Mühe gegeben, Anna und ich. Ich gebe mir ja immer Mühe. Aber diesmal. Ihre Frau war mir eine große Hilfe. Sie kennt sie wirklich gut. Apathisch, das war ihr Vorschlag. Und Förderschule. Ich wollte Sonderschule schreiben, aber Anna sagte, nein, Förderschule ist besser. Das klingt so inklusiv. Da rastet er aus.
Das Gutachten ist nicht echt.
Natürlich ist es echt. Nur geht es darin um sie, nicht um ihren Sohn.
Sie haben mich in eine Falle gelockt.
Wir haben sie in die Falle gelockt. Sie haben recht. Kinder verändern alles. Meine Mutter sagte immer, Kinder sind die Visitenkarten ihrer Eltern.
Das ist alles nicht wahr.
Sie haben keine Angst, dass ihr Sohn anders ist. Sie haben Angst, dass er ist wie sie. Er hat noch nicht gelernt, sich zu tarnen. Sie haben Angst, dass andere es sehen. So wie ich. Dass die Leute irgendwann merken, dass all das, was sie haben oder vorgeben zu sein, eine Lüge ist.
Das ist für mich. Ich sollte da rangehen. Ihr Schwiegervater.
Was?
Ihr Schwiegervater. Sehen Sie nach, wenn Sie mir nicht glauben.
Was will der hier?
Er will hören, ob es mir gut geht. Typisch Arzt. Er steht vor der Glastür und hat sein Jagdgewehr dabei. Sobald die Mailbox anspringt, kommt er rein. Also würden Sie mir bitte das Handy... Ist in Ihrem eigenen Interesse.
Anna sitzt im leeren Zimmer ihres Sohnes. Der Kinderwecker mit den roten Zeigern ist kaputt. Sie muss an ihre erste Sprechstunde bei der Erzieherin denken. Wie sie ihr weismachen wollte, sie würde die Uhr vor- und zurückstellen, um den Kindern irgendetwas beizubringen. Quatsch, sagte Anna, das ist doch ihr Laden. Hier läuft alles nach ihrer Zeit. Und dann lachten sie beide. Und Anna wusste, dass sie dieser Frau vertrauen konnte. Und dass sie auf ihre Worte achten musste. Bei all den Gesprächen, die auf das erste folgten, wog Anna ihre Worte ab, so behutsam, wie man die Kugeln aus einem Revolver entfernen würde. Die Erzieherin sagte, sie könne die Dinge in Ordnung bringen, aber sie drängte sie nicht. Es gebe verschiedene Türen, sagte sie, durch die man gehen könne. Durch welche, das sei Annas Entscheidung, ganz allein. Jetzt, in Max' Zimmer, erinnert sie sich plötzlich daran, wie es sich anfühlte, an jenem Tag durch die zettelbeklebte Glastür zu gehen, raus aus der Eingangshalle, mit ihrem Mief nach aufgeweichtem Keks und feuchten Mänteln. Das Gefühl, als sie die Hand auf die Klinke legte und nach draußen trat, raus auf den Parkplatz, in die kalte, klare Luft.
Es gibt zwei Möglichkeiten, zwei Geschichten, die wir erzählen können. Die eine ist ein Schauermärchen. Sie handelt von einem narzisstischen Prinzen, der seine Frau quält und verprügelt. Und als sie die Scheidung einreichen will, verliert er den Verstand, sodass man ihn erschießen muss, wie einen tollwütigen Hund. Das ist keine Geschichte, die man seinem Kind erzählen möchte, oder?
Ich liebe Anna. Ich wollte ihr nie wehtun. Ich liebe meinen Sohn.
Wenn man einen Menschen liebt, ist es manchmal das Beste, einfach zu verschwinden. Meine Mutter hat das letztes Jahr für mich getan. Und Sie können dasselbe für Anna tun. Sie werden sie sonst nie gehen lassen.
Doch, ich werde...
Sie wissen, dass das nicht stimmt. Sie haben sie nie in Ruhe gelassen. Nicht, als sie mit gebrochenen Rippen im Krankenhaus lag, nicht mal, als sie zu ihren Eltern geflohen ist. Immer wieder sind sie bei ihr aufgetaucht, bis sie fast den Mut verloren hat.
Sie kann sich scheiden
und
lassen.
Und dann? Sie sind so charismatisch und überzeugend. Ich mag sie. Ich habe mich heute Abend fast ein bisschen in sie verliebt, obwohl ich all diese schrecklichen Dinge über sie weiß. Wie soll es dann erst den Leuten im Jugendamt gehen? Oder im Familiengericht? Alle werden ihnen glauben wollen. Sie werden ihren Sohn nie loslassen. Sie werden das Umgangsrecht erstreiten. Wechselmodell 50-50. Sie werden in Annas Wohnung weiter ein- und ausgehen. Sie werden schreiben und anrufen. Und irgendwann werden sie sie umbringen.
Das habe ich nie gewollt. Ich habe nie geplant, sie umzubringen.
Nein, natürlich nicht. Aber es wäre passiert. Vielleicht schon bald. In ihrer gemütlichen Hütte in den Bergen.
Nein, nein. Ich hätte ihr nichts getan, ich...
Schon gut, das ist eine schlimme Geschichte, die wollen wir nicht erzählen. Es gibt noch eine andere, auch die ist traurig, aber irgendwie schön.
Was wollen Sie von mir? Was reden Sie da? Wer sind Sie?
Sie handelt von einem liebevollen Ehemann und Vater, der alles tut für seine Familie. Der ein bisschen zu viel gearbeitet hat.
Nein, hören Sie auf.
Der Raubbau getrieben hat mit
sich. Hören Sie auf, nein, nein.
Aber doch nur aus Liebe.
Oh, nein.
Das klingt besser, oder?
Seien Sie still.
Sie haben die Kontrolle verloren.
Seien Sie still.
Auf der Landstraße. Die Straßen sind so glatt.
Nein!
Sie haben keine Schneeketten. Sowas kann leicht passieren.
Nein! Ruhe! Ruhe. Ruhe, seien Sie still. Seien Sie still.
Du kommst hier nicht lebend raus. Das weißt du doch.
Was muss ich tun?
Gar nichts. Du musst nichts tun. Hier sind Annas Tabletten. Jetzt trinken wir einen Schluck. Und dann kannst du schlafen gehen. Es war ein langer Tag. Du bist müde, Mark, oder?
Ja.
Weißt du, ich habe Max gerne betreut. Ich mag ihn.
Sie haben gesagt, dass er nicht dazugehört. Dass er anders ist.
Er ist nicht wie die anderen Kinder. Das macht ihn interessant. Es ist, wie du sagst. Er lebt in seiner eigenen Welt. Beneidenswert, oder? Auf deinen Sohn. Auf Max.
Da ist so ein Rauschen. Das ist der Schnee, denkt er. In der Leitung. Der alles verstopft. Die Augen, die Ohren, den Mund. Es muss der Schnee sein. Er weiß nicht, was es ist, das ihn in jenen Nächten aufschrecken lässt. Im Schlafzimmer ist es kalt und still. Und doch spürt er sie, die Unruhe des Kindes auf der anderen Seite der Wand. Er weiß, dass auch Anna sie spürt. Starr liegt sie neben ihm. Nie würde sie es wagen, die Lampe auf dem Nachttisch anzuknipsen und nach ihrem Sohn zu sehen. Sie weiß, dass Mark das hasst. Er hat es ihr oft erklärt. Wenn ein Baby schreit, hat das oft gar nichts zu bedeuten. Es kann eine Stimmübung sein, ein Machtspiel oder rein gar nichts. Es gibt keinen Grund, so nervös zu sein. Das Problem ist, Max schreit nicht. Er schreit nie. Und doch dringt seine Schlaflosigkeit durch die Wände ihres Schlafzimmers, durch die kalten Bettlaken, durch jede Pore, während er daliegt, mit offenen Augen dem Babyfon lauscht, aus dem unaufhörlich Datenströme sickern, rauschend und knackend, Störgeräusche einer elenden Nacht, die verzerrten Atemzüge seines Sohnes, ein leises Wimmern, Lebenszeichen von der anderen Seite der Wand. »Das hört sich doch alles gut an«, sagt der Arzt bei der Ultraschalluntersuchung. »Hören Sie das?« Behutsam legt Mark den Kopf an die Kinderzimmertür. Das Ohr ans Holz gepresst, lauscht er mit angehaltenem Atem auf die Stille. Diese verdammte Stille, die sie alle drei wie eine Glasglocke umfangen hält. »Ich bin hier.« »Ob er weiß, dass ich hier bin«, denkt er und schämt sich. Seine Mutter hat immer gesagt, beim ersten Kind spielt man verrückt, beim zweiten geht man zur Tagesordnung über. Es wäre so leicht, jetzt einfach durch die Tür zu gehen, ins sonnendurchflutete Zimmer, wo schon der Morgen angebrochen ist. Er könnte sich über das Bettchen beugen, in dem sein kleiner Sohn liegt, der ihn offen anblickt. »Ich bin hier.« Eine Million funkelnder Staubkörner trudeln in einem Sonnenstrahl. Er packt die kleinen Füße in ihren schneeweißen Söckchen, rüttelt und schüttelt sie, bis das Baby gluckst und lacht und ihm selbst die Tränen in die Augen steigen. Weil es so leicht gewesen wäre. Die ganze Zeit. Worauf hat er denn gewartet? Nicht schwerer als eine Klinke herunter zu »Hallo, hier bin ich« und in ein helles Zimmer zu treten. Er sieht nichts, kann nichts sehen, in all dem blendenden Weiß. Das muss der Schnee sein, denkt er. Der Schnee hat alles verschluckt. Die Häuser, die Menschen, die Stadt. Einfach alles.
Es ist vorbei. Wir haben es geschafft.
Keiner weiß. Krimi-Hörspiel von Susanna Mewe. Es sprachen Marc, Tristan Pütter, Erzieherin Lou Strenger und als Erzählerin Martina Gedeck. Besetzung Sabine Bohnen. Regieassistenz Vanessa Gräfinghold. Ton und Technik Sonja Maronde und Andreas Stoffels. Komposition Andreas Koslik. Regie Eva Solloch. Dramaturgie Jakob Schumann. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.
Zum Schluss noch ein Hinweis. In unserem Kriminalhörspiel wurde das Thema Suizid explizit und in fiktiv zugespitzter Form behandelt. Wer das Gefühl hat, sich in einer scheinbar ausweglosen Lebenssituation zu befinden, sollte nicht zögern, Hilfe anzunehmen. Hilfe bieten zum Beispiel die Telefonseelsorge in Deutschland unter 0800 111 0111 oder die Stiftung Deutsche Depressionshilfe auf ihrer Website.